This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Ich habe eine schlechte Nachricht. Ich habe jetzt, ich stelle gerade fest, dass ich diese Aufnahme jetzt im Moment nur als MP3 anbieten kann, weil mir fällt gerade auf, dass ich vor einigen Tagen mal, weil die Kinder hier auch mal was aufnehmen wollten, da hatte ich den AIFF-Rekorder abgestellt. Den muss ich mal wieder einstellen. Kann ich das quasi während der Aufnahme machen?
Oh, sein Liebe Blick Zuhörer, ich grätsche gerade mal rein mit solchen Problemen. Mit solchen Problemen kämpfe ich im Wochenrhythmus.
Ja,
er kommt immer wieder mit neuen Sachen um die Ecke.
Ja, ich glaube, muss jetzt dann doch noch mal kurz auf Pause drücken. Das mache ich jetzt gerade.
Über die Audioqualität dieses Podcasts lässt sich ebenso streiten wie über den künstlerischen Wert des Albums, das im Summer of Love 1967 erschienen ist und das als Spielwiese des Mitbegründers einer der erfolgreichsten Bands überhaupt angesehen werden kann. Doch zunächst blicken wir auf andere Wiesen und fragen uns, was hat es mit Unkraut und Insekten auf sich?
Ja, und ich bin auch etwas spät in der Zeit, weil deine Terminverschiebung hat mich etwas, in eine Bredouille gebracht, weil ich mich gefragt habe, was mache ich jetzt mit der gewonnenen Zeit? Und dann dachte ich mir, Mensch, es hat gerade aufgehört zu regnen, dann rupfe ich doch noch schnell ein bisschen Ackerschachtelhalm raus, der sich hier wie eine biblische Plage im Garten ausbreitet. Und das habe ich gerade gemacht, aber es ist eine Sisyphus-Arbeit.
Zwei Sachen. Erstens, hier hat es den ganzen Tag nicht geregnet.
Oh.
Es ist eine geradezu südseehafte Atmosphäre hier. Zweitens, dieses Unkraut sagt mir überhaupt nichts. Und drittens, muss ich noch hinzufügen, das Bild von diesem Insekt, das du mir da vorgestern geschickt hast, dass ich ja in meiner nicht korrekt aufgenommenen Sprachnachricht auch beschrieben habe, das hat mir schon so ein bisschen, ich will nicht sagen Angst gemacht, aber das hat mir gezeigt, der Klimawandel ist insofern real, dass nicht nur sich das Klima verändert, sondern dass auch sich die Tierwelt in unseren Breiten verändert. Solche Insekten oder auch was Zecken betrifft, die ganz gefährlichen, die kommen ja immer weiter nach Norden. Und jetzt sind wir quasi ja schon der Süden des Nordens. Und was ich aber auf dem Foto nicht richtig erkennen konnte, ist, war es flugfähig oder war es nur so ein Käfer?
Nein, es ist flugfähig. Es handelte sich um eine Holzbiene und die Holzbiene ist Europas größte Biene, aber ein sehr friedliches Tier.
Ist die größer als so eine Hummel?
Dreimal so groß. Also locker dreimalige Hummelgröße, dunkelbraun bis schwarz, also je nach Lichteinfall fast schwarz.
Und ich könnte mir auch vorstellen, je nach Lichteinfall, wenn sie vor dem Fenster herfliegt, wird es kurzzeitig dunkel im Zimmer.
Ja, und sie ist auch laut. Also wenn sie fliegt, also da ist so ein so ein Hubschrauber nichts dagegen. Ne? Diese Holzbiene ist ein Nutznießer des Klimawandels, weil sie ist eigentlich in Südeuropa ursprünglich heimisch.
Und ja, aber wichtig ist ja, verdrängt sie die heimische Biene oder irgendetwas anderes? Weil das ist ja immer so, ist ja immer so eine Sache, ne? Ist das jetzt gut, dass sie hier ist? Weil dann die anderen drunter leiden. Wie mit den Eichhörnchen, ne?
Ja, natürlich. Also sie brummt jetzt hier von Blume zu Blume und sammelt fleißig Nektar. Ich weiß nicht, ob sie jetzt den anderen Bienen was wegfuttert. Keine Ahnung.
Ist übrigens ein ganz spannendes und ganz, ganz aktuelles Thema, auch in der deutschen Politik jetzt, weil da die etablierten Parteien so ein bisschen, sagen wir mal, sich profilieren müssen und aufholen müssen. Das Thema Migration.
Ja, das stimmt. Und die Migration der südeuropäischen Holzbiene könnte sich vielleicht noch als Problem erweisen. Allerdings, wie gesagt, freundlich vom Charakter her, auch durchaus attraktiv in der Erscheinung. Anders wie die Zecken. Und da habe ich jetzt was gelesen, wo du gerade Zecken erwähntest. Mal abgesehen davon, dass mein Hausarzt mir jetzt empfohlen hat, mich gegen Zecken impfen zu lassen, also beziehungsweise gegen FSME. Diese Hirnhautentzündung, die durch Zecken verursacht wird, weil die ist mittlerweile, also sie galt ja mal als verbreitet so im südlichen Deutschland bis hin zum Odenwald, reicht nicht mehr. Mittlerweile ganz Hessen betroffen und sie rückt immer weiter nach Norden vor und insofern hier absolutes Zeckenrisikogebiet.
Da frage ich mich übrigens auch, es gibt ja in der Sprachwissenschaft die sogenannte Benrather-Linie. Und wir waren ja mal bei Schloss Benrath und das ist so eine Linie, die so ungefähr so Deutschland teilt. Also diesmal nicht West-Ost, sondern Nord-Süd teilt. Und die Benrather Linie zeigt, alles was nördlich ist, wird P gesprochen und südlich B oder K und Ch. Ne, dass man oben sagt irgendwie Plauze und unten sagt man eher Blauze. Also das ist jetzt ein blödes Beispiel, ja. Aber da gibt es so eine sprachliche, das ist die Benrather Linie. Und da dachte ich gerade daran, ob die Zecke wohl schon über die Benrather Linie hinübergekommen ist. Denn es gibt ja auch in der Schweiz, gibt es ja den Rösti-Graben. Das ist ja auch so eine Teilung von deutschsprachiger Schweiz und französisch oder italienischsprachig. Da gibt es auch so einen Rösti-Graben. Der heißt Rösti-Graben. Hatten sie, glaube ich, mal bei Günther Jauch. Das war eine ziemlich hoch angesetzte Frage. Ich glaube sogar 125.000. Und das war irgendwie, die Antwortmöglichkeiten waren also eben Rösti und Spaghetti und alle anderen Sachen, ne? Wie der Graben hieß.
Bezieht sich das auch auf die Essgewohnheiten? Also die Deutschschweizer, oder also darf man das so sagen? Sind das, also die Schweizer Deutsch.
Vorsicht, Sebastian, Vorsicht!
Essen die bevorzugt Rösti und die französisch sprechenden Schweizer essen mehr Camembert oder ich habe keine Ahnung, was die da essen. Was isst man so in Genf?
Ja, nur das Beste vom Besten, wahrscheinlich Kaviar von morgens bis abends.
Ich habe keine Ahnung.
Der Rösti-Graben, um einmal Wikipedia zu zitieren, ist der bildhafte Ausdruck für die Sprachgrenze zwischen dem deutschsprachigen und dem französischsprachigen Teil der Schweiz. Darüber hinaus steht die Metapher für die realen oder gefühlten kulturellen Unterschiede zwischen den beiden größten Schweizer Sprachregionen.
Ja.
Rösti ist die schweizerdeutsche Bezeichnung für das klassische Kartoffelgericht der deutsch-schweizer Küche. Deswegen hat man wahrscheinlich die Grenze auch so benannt.
Ja.
Also südlich davon gibt's halt keine. Jetzt fällt mir wieder ein, dass ich vor einigen Tagen eine Dokumentation gesehen habe über die Amish People. Oder Amish, sagen sie, glaube ich. Die ja, glaube ich, von aus der alemannischen Ecke, auf jeden Fall irgendwie aus der baden-württembergischen Ecke, das sind so die Vorfahren, ja, die da irgendwie im 17. Jahrhundert ausgewandert sind. Ich glaube, auch Schweizer waren dabei. Und da zeigten sie so eine typische Familie mit 8 Kindern, ja, alle dieselbe Frisur. Alle denselben Bart, auch die Kleinen schon. Und ja. das waren jetzt aber, die gingen schon eher so in die Richtung moderat. Sie hatten ein Telefon, das war aber außerhalb des Hauses, wie in so einer Telefonzelle. Das war so ein Bretterverschlag, da hing das Telefon drin. Und der sagte, ich habe Telefonzeiten, nach dem Essen abends kann man mich erreichen und sonst nicht. Kein Telefon im Haus. So, der war Leiter einer Schreinerei und in dieser Schreinerei, da waren schon Maschinen, mit denen sie das Holz zersägten und so, aber keine Computer.
Ja, also sie haben schon Strom benutzt?
Sie haben Strom benutzt, sie hatten, E-Mail hatten sie nicht, das ging alles über irgendeinen Subunternehmer, der das dann weiterleitete, der die E-Mails oder Anfragen ausdruckte und denen dann vorbeibrachte. Also okay. Die waren jetzt nicht nur mit dem Pflug und dem Ackergaul auf dem Feld, gab's auch, aber sie hatten sich da schon so angepasst. Und dann dachte ich mir, vielleicht sind die großen Gewinner dieser KI-Revolution. Dass man vermehrt dann auf diese Leute zurückgreift und sagt, da kriege ich noch was, da weiß ich, das ist Bio in Anführungszeichen oder das ist noch handgemacht, der Tisch, der ist nicht irgendwie von so einem Computer zusammengeschraubt und so. Ja. Dass man da wieder zurückgeht, das
mag
meinte sein. Ich damit.
Also ich meine, die haben da mehrere Vorteile. Ne? Einerseits versorgen sie sich ja auch selbst, sie brauchen ja relativ wenig so von der Außenwelt, glaube ich zumindest.
Ja, er sagte zum Beispiel, er baut seinen Dünger auch selbst an.
Ja, gut. Ja, das ist auch, glaube ich, nicht so schwierig. Aber also
er kauft dann nichts.
Ja, genau. Und sie verkaufen das, was sie quasi irgendwie übermäßig Richtig. Produzieren. Und insofern sind sie vielleicht dann da auch nicht betroffen, ne, von der Konkurrenz durch KI. Und sie können dann noch vielleicht so ein paar Vorteile nutzen.
Und sie gingen dann in so eine Bibliothek. Da war so ein Externer, der wohl, ja, ein Abtrünniger war es nicht, aber ich glaube, sein Vater oder seine Mutter, einer von beiden war amisch. Und er wurde so in der Jugend da groß, aber ist dann irgendwie sozusagen säkular geworden. Und der ist so ein Amish-Historiker geworden. Und der hat sich eine Bibliothek da aufgebaut, ich glaube mit 3.000, 4.000 Büchern über Amish. Und der hatte tatsächlich in seiner Bibliothek eine Zürcher Bibel, ich glaube sogar aus dem 16. Jahrhundert. Also eine, da dachte ich, meine Güte, das ist ein Wert. Das war so knapp hinter der Lutherbibel, so eine Zürcher Bibel, so eine Calvin-Bibel.
Ja, okay. Ja, wie gesagt, also ich glaube, man hat da natürlich auch viele Klischees, ne, über die Amish People oder auch die Hutterer.
Aber sie wirkten sehr, sehr glücklich.
Ja, und also sie sind jetzt auch nicht völlig weltfremd, ne? Ich habe nämlich mal Hutterer-Familie in einem Steakhouse getroffen. Also die sind da mit so einem kleinen Bus angefahren.
Hinter der Theke?
Nein, die kamen da auch zum Essen hin. Und ja, das war auch so Vater, Mutter und, also ich würde jetzt mal behaupten, mindestens 10 Kinder. Ob das jetzt alles die eigenen waren, weiß ich natürlich nicht. Alle mit so einem kleinen Häubchen auf und auch in dieser Tracht, wie man das sich vorstellt. Und dann haben die da ganz normal gegessen. Ja, also die haben da auch durchaus die Vorzüge der Zivilisation genossen.
Und sie gingen auch in ihre eigene Schule und die Lehrerin, die also Studium war nicht, ja, die Lehrerin selbst war Schülerin dieser Schule und hat dann quasi gelernt. Learning by Upcooking.
Ah, ja? Okay.
Und so, da, ja. Und was wurde den Kindern beigebracht? Zu 90% war das Bibel. Bibel lesen, Bibel wissen.
Mhm.
Da wusste ich, das wird denen wahrscheinlich dann auch abends als Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Kinder abends eventuell so Klassiker wie Der Wind in den Weiden nicht vorgelesen bekommen. Diese 1908 erschienene von Kenneth Graham geschriebene Wind in den Weiden. Wind in den Weiden.
Was willst du mir jetzt damit sagen? Wind in den Weiden, ist das jetzt irgendeine Überleitung zum Album, das wir heute gehört haben?
Der Kinderbuchklassiker Der Wind in den Weiden, dessen siebtes Kapitel,
ja, jetzt kommt's,
die Überschrift trägt The Piper at the Gates of Dawn.
Ach, meine
Güte. Und damit wären wir.
Na, endlich.
In einem verdammt eleganten Übergang beim heutigen Album. Ja. The Piper at the Gates of Dawn, der Band Pink Floyd, das erste Album dieser Band. Man kannte sie damals nicht. Heute bringt man sie nicht unbedingt mit diesem Album in Verbindung. Es ist erschienen im August 1967, quasi im Summer of Love, in den Abbey Road Studios aufgenommen. Vermutlich zeitgleich mit Sgt. Pepper. Man hat sich offensichtlich da die Klinke in die Hand gegeben. Ein psychedelisches, experimentierfreudiges, abgespacedes Album, das sicherlich gewöhnungsbedürftig ist, aber um es kurz zu machen, ich habe es mir gern.
This podcast is sponsored by IQBar. I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQBar plant protein bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQBars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQBar products, plus free shipping. Try our delicious IQBar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQBar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQBar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Angehört, ich kannte das Album nicht. Ich kannte einige Songs daraus. Das Album selbst habe ich so noch nie gehört, denn wenn man Pink Floyd sagt und wenn man Pink Floyd hört, dann hört man The Dark Side of the Moon, dann hört man Wish You Were Here, dann hört man Animals oder man hört The Wall oder sowas. Aber dieses allererste Album war für mich, also selbst für mich als Pink Floyd-Fan, war eine Entdeckung. Wie ist es dir denn gegangen, Sebastian? Und wie ist deine Beziehung zu und mit Pink Floyd?
Mein Gott, das waren jetzt aber viele, viele Fragen und vor allen Dingen eine wahnsinnig lange, aber durchaus elegante Einleitung. Und während ich dich so sprechen hörte, habe ich mich gefragt, wo versucht er jetzt den Absprung zum Album zu finden? Ich hatte ja schon die Kirche in Verdacht, als du auf einmal über die Kirche sprachst, weil Pink Floyd auch zeitweise mal ein Studio in einer ehemaligen Kirche betrieben hat. Aber gut.
Das wäre nun aber wirklich an den Haaren herbeigezogen gewesen.
Das wäre auch fast ein bisschen also, zu plump gewesen. Ne? Da sind
boah,
natürlich schon,
Sebastian.
Da sind natürlich schon irgendwelche Klassiker und Winde in den Weiden viel, viel schöner.
Und ich möchte unseren Zuhörern versichern, dass nichts hiervon gescriptet ist. Das
Nein.
ist alles sozusagen, wie man sagt, aus der Lameng geboren.
Ja, wir brabbeln einfach so drauf los. Und du hattest mich jetzt gefragt, ja, wie mir das Album gefallen hat oder was ich für eine Beziehung zu Pink Floyd habe. Und das kann ich dir ganz klipp und klar sagen, keine. Ich habe überhaupt keine Beziehung zu Pink Floyd. Ich kenne natürlich den ein oder anderen Pink Floyd Klassiker, ne, hier, wie heißt dieses Lied? Last Brick in the Wall, wo auch dieser Kinderchor immer singt. Ich glaube, das ist eins zu der bekanntesten, moderneren, oh, er beißt sich ins, wie heißt das Lied? Sag's doch, er beißt sich gerade in die Faust.
Another Brick in the Wall?
Another Brick? Nee, wie heißt es? Sag's doch mal.
Ja.
Wie heißt
ja,
es denn?
Another Brick in the Wall? Hol ihn unters Dach?
Hä?
Jetzt bin ich schon wieder einen Schritt weiter, weil ich gerade an Ranga Yogeshwar denke.
Ach,
aber so funktioniert gerade mein Gehirn.
Wie singst du an Ranga Yogeshwar? Warum Ranga Yogeshwar?
Darf ich denn nicht kurz diesen Gedanken verfolgen?
Nein, weil ich habe meinen Gedanken ja noch gar nicht zu Ende bringen können, weil du mich ja permanent unterbrichst und du hast mich gefragt, was ich für eine Beziehung zu Pink Floyd habe, eine nicht besonders ausgeprägte. Ja, also ich kenne da so ein paar Klassiker und ich kenne besonders ein Albumcover. Ne? Das ist, wo diese zwei komischen Gesichter, diese Felsbrocken oder was das ist, wo die sich so angucken. Das verbinde ich mit Pink Floyd.
Ein Kind der 90er.
Absolut, natürlich bin ich ein Kind der 90er und was muss ich sagen? Ja, ich kenne halt die späteren Pink Floyds und nicht den
die
ganz
90er
jungen.
Pink Floyds?
Die 90er, späten 80er. Oh, und da muss ich sagen, jetzt dieses erste Pink Floyd, wo man beinahe sagen muss, das war ja so eine relativ andere Besetzung noch damals, ne? Die Gründungsmitglieder haben, da gibt's noch so ein paar, aber ja, dieser eine, wie heißt der? Der eigentliche Gründer, der wurde dann rausgeschmissen, weil er Psychopath war.
Liebe Zuhörer, mir dreht sich gerade der Magen um, aber ich lasse Sebastian einfach weiterreden.
Ja, also sagen wir so, dadurch, dass du ja jetzt der ausgewiesene Pink Floyd-Experte und Fan bist, du kannst die ganzen Fakten noch zusammentragen und erläutern. Aber ich muss sagen, diese Platte von 1967, die war für mich sehr anstrengend. Also eine zufällige Mithörerin kam die Treppe runter, als ich das Album hörte und meinte, oh, was ist denn das für eine Katzenmusik? dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen.
Ja, verehrte Zuhörer, damit wäre die 14. Episode beendet. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich wollte gerade einen Gedanken noch zu Ende führen.
Es ging um Ranga Yogeshwar.
Jetzt habe ich leider den Faden verloren.
Es ging um Ranga Yogeshwar.
Es ging um Ranga. Ach ja.
Ja.
Ja, führt vielleicht jetzt zu weit. Aber ich habe mal eine Quarks und Co-Sendung gesehen, wo es um Suggestion und Autosuggestion ging. Ja, da kam dann irgendwie, man sah einen Hörsaal und der Professor brachte so einen Erlenmeyer-Kolben oder auf jeden Fall so ein Gefäß mit einer grünen Flüssigkeit und er zog oben den Deckel ab und er wollte nun testen, in welcher Geschwindigkeit sich der Duft oder der Gestank dieser Flüssigkeit im Hörsaal verbreitet. Und dann sollten die Studenten aufzeigen, wann sie etwas riechen. Und 80% der Leute haben irgendwie nach 20 Minuten die Hand hochgehoben. Und dabei war es nur gefärbtes Wasser, also völlig geruchsneutral. Aber man hatte ihnen eingeredet, dass irgendetwas riechen muss. So. Und ein anderes Beispiel war The Wall. Another Brick in the Wall. Da wurde dem Hörer suggeriert, dass der Kinderchor nicht singt, all in all, it is just another brick in the wall, sondern hol ihn unters Dach. Seitdem Ranga Yogeshwar mir das zu hören gegeben hat, höre ich es jetzt jedes Mal und es sträuben oder es stellen sich mir die Nackenhaare auf, weil es irgendwie gruselig klingt. Hol ihn unter das Dach. Er hat das noch mit so einer Geschichte verbunden, dass ein Hausmeister in einer Schule sich daraufhin unter dem Dach aufgehängt hat und so. Stimmte alles nicht. War alles Suggestion. Mhm. Aber man hört hol ihn unter das Dach bei All in All It is Just Another Brick in the Wall. Hol ihn unter das Dach.
Stimmt denn die Anekdote, dass dieser Kinderchor ein mehr oder weniger spontan hinzugezogener, ich glaube, Berliner Kinderchor war, der
das weiß ich nicht.
Der das eingesungen hat.
Das also, weiß ich nicht.
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass Pink Floyd einen Kinderchor brauchte. Die waren zu dem Zeitpunkt offenbar in Berlin. Und
ja, The Wall.
Ja, ja, auf jeden Fall haben die dann dort gesungen. Und da gab es dann auch später nochmal irgendwelche Klagen, weil die wollten dann noch ein bisschen Geld dafür haben, weil die haben damals dafür nichts bekommen. Und dann wurden die im Nachhinein nochmal ein bisschen mit Geld versorgt.
Ja, ist wie bei The Great Gig in the Sky. Da wurde, glaube ich, erst 40 Jahre später hat die Sängerin, also auch ein Pink Floyd Song von The Dark Side of the Moon, die da so herumschreit. Und die bekam damals nur, weiß ich nicht, 60, 70 Pfund als quasi Session-Musikerin. Und das ist ein Welterfolg geworden. Und jetzt dachte sie sich, Moment mal, da möchte ich aber einen größeren Batzen von abhaben. Also zu Recht.
Ja.
Und da musste sie klagen und klagen und klagen. Und das wurde, glaube ich, erst 2007, 2008 wurde ihr dann gerichtlich ein etwas größerer Anteil dann vom Kuchen zugesprochen.
Ah,
so kann es
okay.
gehen.
Ja.
Sind ein bisschen weit ab von The Piper at the Gates of Dawn. Wie gesagt, ein Album, das ich nicht auf dem Schirm hatte. Ich kannte es vom Titel her. Ich kann es dir genau sagen, drei Songs dieses Albums. Und zwar Astronomy Domini. Floating down the sound resounds around the icy waters underground. Interstellar Overdrive und Bike. I've got a bike, you can ride it if you like. It's got a basket, a bell and rings and things to make it look good. I'd give it to you if I could, but I bought... Diese drei Songs kannte ich. Und diese drei Songs habe ich dementsprechend auch nicht zu meinen Favoriten hinzugefügt, weil ich dachte, die kenne ich ja schon. Die bringen ja auch meiner, obwohl sie recht experimentell und psychedelisch und anders sind als jetzt so ein normaler 0815 Rock- und Pop-Song, die bringen meiner Neuroplastizität nichts. Das ist nichts Neues. Ich habe zu meinen Favoriten gefügt drei andere Songs. Und ich nenne sie kurz hintereinander. Matilda Mother. Fand ich toll. Dann das instrumentelle, sehr experimentelle Pow R Talk H. Und The Gnome. A gnome named Grimble Grumble. A little gnome staying in their homes, eating, sleeping. Und da gefiel mir besonders die Stimme, die sehr, sehr nah und intensiv war und das R sehr gerollt hat.
Okay. Ja, interessant.
Das sind meine Favoriten. Ja. Jetzt hört sich das, was ich so von dir gehört habe, da könnte ich mir vorstellen, du hast vielleicht gar keinen einzigen Song favorisiert. Liege ich damit richtig?
Damit liegst du goldrichtig, weil es war, es war ein bisschen wie bei Metallica. Ich hörte dieses Album, dachte mir, oh, das ist aber alles schief und muss das so durcheinander sein und jetzt, ja, dann sind da mal so komische Geräusche da drin, da bellt dann mal irgendwie ein Hund oder keine Ahnung. Muss das alles sein? Kann man das nicht ein bisschen melodischer machen und kann man das nicht auch schön singen? Das waren so meine ersten Gedanken, die ich dabei hatte. Und dann dachte ich mir, nein, ich muss auch Pink Floyd mal wieder eine zweite Chance geben. Wobei das schwierig ist, weil die Besetzung hat sich ja mehrfach verändert und man kann jetzt Pink Floyd von 1967 überhaupt nicht mit Pink Floyd von 1988 vergleichen.
Oder 68.
Ja, genau. 68, große Veränderung. Kannst du ja gleich nochmal erzählen. Und dann dachte ich mir, na gut, schaue ich mal, was finde ich denn bei YouTube? Ne? Und dann habe ich jetzt von 67 nichts gefunden. Aber ich habe dann einen Konzertmitschnitt von 1994 gefunden. Super.
Puls.
Ja, 2,5 Stunden kann man sich da angucken in brillanter 4K-Qualität. Toll. Toll, toll,
ja,
toll.
Und
würde ich
und
mir das ist sofort angucken, dieses ganze Konzert.
Ja, und also das ist für mich live. Das ist für mich ja die große Entdeckung quasi. Das ist, wie gesagt, das Debütalbum von Pink Floyd. Man könnte, oder ich würde sagen, das ist Pink Floyd vor Pink Floyd. Weil man eben Pink Floyd, wenn man das hört, dann verbindet man Pink Floyd mit diesen langen, ich meine, hier war jetzt auch ein recht langer Song dabei, Interstellar Overdrive, fast 10 Minuten. Aber man verbindet Pink Floyd auch mit diesen bombastischen Bühnenshows, Laser, fliegende Schweine, ja. Also, wenn man an Pink Floyd denkt, denkt man an die Gruppe ab den 70er Jahren.
Ja.
Dieses hier von 1967 hatte ich nicht auf dem Schirm. Und wenn man einige Songs oder man könnte sagen 90% der Songs, wenn man jemandem vorspielt, würde nie einer drauf kommen, dass das auch Pink Floyd sein
ja,
kann.
Ja, also meiner Meinung nach eine völlig andere Band, die man da hört.
Genau,
ja.
Und was vermutlich an Syd Barrett liegt. Du hast ihn schon erwähnt.
Ja.
Er ist verrückt geworden, psychotisch, zu viel LSD. Und man hat ihn dann durch David Gilmour ersetzt. Raus war er.
Er war raus. Und gut, man hat ihn in guter Erinnerung behalten. Ne? Auch einige Lieder sind ihm ja gewidmet worden später. Ich glaube, er hat auch finanziell später nochmal ein bisschen was vom Kuchen abbekommen. Aber eigentlich kann die Band, glaube ich, heilfroh sein, dass sie ihn losgeworden sind. Meine Güte, wenn die so weitergemacht
ja, er wird,
haben.
Er wird ja als kreatives Mastermind bezeichnet. Gut, die einen sehen es so, die anderen sehen es so. Sie haben, ich glaube, Shine On, You Crazy Diamond und Wish You Were Here. Das bezieht sich auf Syd Barrett. Und interessanterweise, da gibt's ja diese Anekdote, 1975, als sie entweder Wish You Were Here oder Shine, also auf jeden Fall, sie waren dabei, diesen Tribute-Song für ihn aufzunehmen im Studio. Da erschien er auf einmal. Man hatte ihn jahrelang nicht auf dem Schirm gehabt. Er war jahrelang nicht mehr da. Er hat sich zurückgezogen. Und auf einmal stand da ein Mann im Kontrollraum und die erkannten ihn nicht. Seine ehemaligen Bandmitglieder dachten, was will denn dieser Fettsack dort? Der hatte sich total verändert, ist auseinandergegangen, hatte die Haare verloren, hatte, glaube ich, eine Glatze. Und sie haben ihn dann gefragt, was ist dir denn zugestoßen? Ne? Und da hat er nur zur Antwort gegeben, ich habe einen großen Kühlschrank mit vielen Steaks.
Okay.
Das war die Antwort.
Ja.
Und ich habe hier, Sebastian, ich halte es mal kurz in die Kamera. Ich habe hier in meiner Bibliothek ein Buch gefunden. Madcap, The Half-Life of Syd Barrett, Pink Floyd's Lost Genius.
Ach was, das hast du bei dir in der Bibliothek? Erstaunlich. Das, ja,
ist ein Buch von Tim Fans. Willis von 2002. Ich habe es 2013 in Münster gekauft. Und da ist ein Bild drin. Ich habe vor ein paar Tagen mal durchgeblättert. Da ist tatsächlich ein Bild drin von Syd Barrett.
This podcast is sponsored by IQBar. I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Das mir sehr gut gefällt. Also nicht der Syd Barrett, den man vielleicht auch hier auf dem Cover, da kommen wir später zu, sieht, sondern den Syd Barrett der späten Jahre. Er ist ja 2006 einem Krebsleiden erlegen. Und ich halte es dir mal kurz in die Kamera. Das ist auch Syd Barrett.
Okay. Ja, ich sehe jetzt einen kahlköpfigen Mann. Er sieht jetzt gar nicht so dick aus. Relativ schlank, würde ich sagen. Und was schiebt er denn da? Einen Rollator? Nein, er sitzt auf einem Fahrrad. Er sitzt auf einem Fahrrad und scheint gerade vom Einkaufen zu kommen. Weißt du, wie er mich ein bisschen erinnert? Du kennst doch sicherlich die Addams Family. Onkel Fester sieht ähnlich aus.
Ja, also man sieht hier den fast 60-jährigen Syd Barrett auf einer Aufnahme von 2001. Und er kommt vom Shoppen. Ja, er hat irgendwie, wenn man so durch diese Plastiktüte blicken kann, also eine Plastiktüte mit Einkäufen steht in einem Fahrradkorb. Er sitzt auf dem Fahrrad mit Handschuhen und das scheint mir so ein Eistee drin zu sein und Taschentücher. Und er hat ja mit seiner Mutter zusammengelebt und als die Mutter dann gestorben war, hat er nur noch alleine gelebt in Cambridge, total zurückgezogen. Ja, und er wird dann, das sind immer so Sachen, so er ist verrückt geworden, er hat die Band verlassen und zieht sich komplett aus dem Leben zurück. Und das ist natürlich Nahrung für Mythen. Und da haben sich einige Fans dann, haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihn irgendwie zu fotografieren, zu sehen. Und dann haben sie die Geschichten ausgetauscht. Zum Beispiel so, ich habe ihn heute bei Tesco gesehen oder sowas in der Art.
Ja.
Aber ist das schon ist im auch, Prinzip,
ja.
ich möchte sagen, The Piper at the Gates of Dawn von Pink Floyd, da würde ich schon eher sagen, The Piper at the Gates of Dawn von Syd Barrett.
Ja, ja.
So wie das eigentlich letzte Album von Pink Floyd The Final Cut ist eigentlich das erste Soloalbum von Roger Waters. Das sind dann so Sachen, wo dann ein Bandmitglied alles an sich reißt, alles schreibt und den anderen sagt, du spielst das jetzt so, du musst das so machen und du machst das so. Und die anderen haben überhaupt gar kein Mitspracherecht mehr. Und hier war das offensichtlich ähnlich.
Ja, und dann geht's natürlich auch auseinander, ne? Wenn sich da so einer...
Ja, dann kommt der Knatsch.
Autoritär durchsetzt, ja. Aber es ist natürlich auch ein bisschen traurig, ne? Stell dir mal vor, du wärst jetzt Syd Barrett und hast ja dann im Grunde genommen nur 3 Jahre, ne? Die ersten 3 Jahre der Band mitgestaltet. Und dann siehst du quasi im Hintergrund, was für einen kometenhaften Aufstieg diese Band dahinlegt. Und du bist nicht mehr Teil davon selbst. Das ist natürlich schon auch schade. Oder?
Ja, da, das erinnert mich an Pete Best, den ersten Drummer der Beatles, der dann durch Ringo Starr ausgetauscht wurde, noch vor dem ersten Album. Das ist hart. Das tut richtig weh.
Das tut weh.
Aber dann denkt man sich, vielleicht hat sich Syd Barrett das auch gedacht, hätten sie diesen Erfolg auch mit mir gehabt?
Ja, ja. Genau, vielleicht konnten sie erst durch sein Weggehen richtig durchstarten.
Ja, das kann sein.
Ja.
Ja, also es ist ein Album, das einerseits so eine Weltraum-Thematik hat. Weiß nicht, 67, das war 2 Jahre vor der Mondlandung. Vielleicht war das gerade en vogue. Interstellar Overdrive, Astronomy, also so spacige Rhythmen und Klänge. Und andererseits aber auch sehr so ein Blick zurück eher, so was Traditionelles auf Märchen, auf die Kindheit, irgendwas Nostalgisches, was Mittelalterliches, The Gnome, sage ich nur, ja. Das klang schon so nach Zirkus, Fairy Tales, also eine seltsame Mischung.
Ja.
Und insofern würde ich sagen, abwechslungsreich.
Abwechslungsreich in jedem Fall, nicht immer ganz harmonisch.
Nee, das nicht.
Ja. Und also
Sound-Experimente.
So. Ja, genau, es ist sehr experimentell. Ja? Und es ist jetzt nichts, was man so nebenbei mal laufen lassen sollte, so als
Nein, und es ist auch nichts, wo man auch mal so eine Melodie mitsingen könnte.
Nein, überhaupt nicht.
Nein, kein Ohrwurmpotenzial.
Man muss es sich bewusst, wahrscheinlich am besten über Kopfhörer anhören, um einfach diese Klänge und Fragmente und Fetzen, die da irgendwie zusammengeschwurbelt werden, sich bewusst anzuhören. Ja.
Und das ist interessant, wo du Kopfhörer sagst. Ich höre ja die Alben hier für unseren kleinen Podcast immer mit den AirPods Pro, die man so richtig so in die Gehörgänge reinpfropft. Ja?
Ja.
Und gerade bei diesem Album, da ist mir tatsächlich aufgefallen, bei Interstellar Overdrive, aber auch bei Astronomy Domine, da gibt es Phasen in den Songs und vielleicht können wir das dann mal so einspielen. Da wabert die Musik von links nach rechts ins linke Ohr, ins rechte Ohr. Und ich habe mir Interstellar Overdrive angehört, während ich hier so umhergewandelt bin. Da wurde mir fast schwindelig.
Oh. Okay.
Das war so die letzte Minute. Da müsste man mal kurz reinhören. Und da müssten natürlich unsere Hörer diesen Podcast auch über Kopfhörer hören. Denn sonst wirkt das nicht.
Man wird möglicherweise fast schwerelos und und dann wie in Trance schwebt man durch den Raum und vielleicht wird es einem dann auch mal schwummerig. Passt ja auch ganz schön, dass es ein Album von Pink Floyd war, das als das erste Rockalbum gilt, das im Weltall abgespielt wurde. Passt doch durchaus.
Ach, ist das so?
Ja, das ist so. Und zwar ist es so, dass russische Kosmonauten das Album Delicate Sound of Thunder mit auf die Raumstation Mir genommen haben und dort abgespielt haben.
Ach.
Ja, kleine Anekdote, habe ich zufällig entdeckt.
Ja,
so ist das. Warum eigentlich Pink Floyd? Pink Floyd, habe ich mich wirklich gefragt. Pink, also Pink, okay, aber Floyd, wer ist Floyd?
Ja,
was soll das?
Offensichtlich ging der Bandname auch auf Syd Barrett zurück. Und es gab da wohl zwei Bluesmusiker, Pink Anderson und Floyd Council. Sagen mir nichts, habe ich noch nie was von gehört. Also Bluesmusiker sind vermutlich amerikanische Musiker. Ich kenne sie nicht, aber offensichtlich hatten sie für Syd Barrett eine gewisse Bedeutung, denn sonst hätte er seine Band nicht nach ihnen benannt.
Hm, ja.
Ich habe sie jetzt auch noch nicht recherchiert. Pink Anderson und Floyd Council.
Ja, sagen mir jetzt auch nichts. Irgendwelche älteren, altgedienten Musiker. Wer weiß, vielleicht sind die auch ganz toll. Ne?
Ja, genau.
Vielleicht haben die auch ein Album in der 1001-Liste, die wir durchhören. Wer weiß es schon. Vielleicht mal auch ein kurzer Blick in die Spotify-Zahlen.
Oh ja, bitte. Vor allen Dingen, mich würde wirklich interessieren, wie die Zahlen bei explizit diesem ersten Album sind. Und dann bitte mal einen kurzen Vergleich zu The Dark Side of the Moon.
Oh ja, also das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied, ne? Also wenn ich jetzt mal schaue, das Lied mit den meisten Wiedergaben auf dem Album hier von 1967, das ist das Lied, das allererste, Astronomy, wie heißt es? The Astronomy Domine. 21.
Domine, ne?
Domine.
Achso, das ist doch, soll, Sebastian, das ist doch ein Vokativ.
Ach so, natürlich. Also 21.
Dominus Domine.
Ja, okay. Dominus, Domini, Dominis, Dominorum, du weißt schon. Oh, ich hab's schon falsch aufgezählt, ne?
Hast du gerade gesehen, wie wir Hörer verloren haben?
Ja, genau. Also 21 Millionen Klicks, ja. Das ist das Lied mit den meisten Klicks auch auf dem Album. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und jetzt vergleichen wir das mal mit The Dark Side of the Moon. Und das ist natürlich eine ganz, ganz andere Hausnummer. Da gibt es ein Lied, das heißt Money. Und das hat 501 Millionen Klicks. Also das eine hatte eben 21 Millionen. Das hier 501 Millionen. Und jetzt würde ich es gerne nochmal vergleichen mit The Wall. Hier, Another Brick in the Wall hat 889 Millionen Downloads auf Spotify.
Und davon kriegt natürlich Syd Barrett nichts mit.
Nein.
Ja?
Nein.
Aber ich habe gehört, dass seine ehemaligen Bandmitglieder, ich glaube Roger Waters, David Gilmour, die kannten sich ja alle aus Cambridge, die haben aber Syd Barrett dann nachher Anfang der 70er Jahre auch finanziell unterstützt und ihm auch bei seinen Soloalben geholfen. Denn er hat tatsächlich zwei Soloalben produziert oder sagen wir mal so, er hat damit angefangen und die anderen haben es beendet. Es gibt zwei Alben von ihm, ich habe sie auch irgendwo mal als MP3. Ja, waren eher so Home Recordings.
Ja, auch durchaus bei Spotify zu finden.
Ja.
Und
ich glaube, The Mad Cat Loves.
Ja, genau, von 1970. Und dann gibt's noch mal ein anderes Album, auch von 1970. Das heißt einfach nur Barrett.
Ah ja, ja.
Und interessanterweise, ach, das ist ja toll. Auf dem Cover sind ganz viele Insekten und unter anderem auch riesig große Bienen. Wir haben doch gerade von der Holzbiene gesprochen. Unten rechts.
Sebastian, das ist ein Omen.
Ja, unten rechts, das könnte durchaus eine Holzbiene sein. Ach, Wahnsinn. Guck mal, so schließt sich der Kreis.
Aber wo wir gerade beim Albumcover
also,
sind, können wir
Moment,
ja...
Einen Moment,
ja. Okay.
Um jetzt nochmal ganz kurz auch die Popularität von Syd Barrett einzuordnen bei Spotify.
Ja.
Also jetzt hier bei den Liedern, die am beliebtesten sind, da gibt es eins, das hat gerade einmal 10 Millionen Klicks. Das ist so das Beliebteste hier. Mehr hat er nicht.
Okay, das sind also 10 Millionen Klicks mehr als unser Podcast.
Ja, das stimmt natürlich.
Man muss es immer in Relation setzen,
noch,
Sebastian.
Noch.
Immer in Relation.
Noch. Aber eins muss einem schon klar sein. Wir sind jetzt hier gerade Pink Floyd 1967. Ne? Wir fangen
Richtig.
Ja erst an. Wo werden wir erst sein in 15, in 20 Jahren?
Meinst du, in 15, 20 Jahren werden wir unser Dark Side of the Moon Erlebnis haben.
Ja, da werden wir unseren Podcast live in großen Hallen aufnehmen, so wie das jetzt auch die Kaulitz-Brüder machen, habe ich gestern gelesen. Die sind jetzt, glaube ich, in Berlin aufgetreten und haben dort ihren sehr, sehr erfolgreichen Podcast aufgenommen, Kaulitz Hills.
Was ist das Thema?
Ja, Gott und die Welt, ne? Die reden einfach über alles. Es gibt kein Konzept.
Es gibt kein Konzept, ja.
Das Konzept sind sie selbst, ne? Ich meine, sie sind bekannt und der eine verheiratet mit Heidi Klum und das reicht schon.
Gut. Ja. Aber wenn die geschieden werden, können wir uns ja bemühen.
Um Heidi Klum? Nein.
Ja,
nicht? Nein.
Gut. Übrigens ist The Dark Side of the Moon ja das 8. Album. Und im Prinzip ging es da ja erst so richtig los. Das heißt, sie haben 7 Alben quasi erstmal so jetzt nicht im völligen Untergrund gewerkelt. Ja, das ging schon, es wurde immer mehr, aber so richtig mit The Dark Side of the Moon, dann Wish You Were Here, Animals und dann The Wall, das waren ja dann schon Hammer-Alben, die da kamen. Aber man muss, also Sebastian, man braucht eine gewisse Kondition.
Ja,
wie
absolut.
In allem.
Absolut, ja.
Wie in allem.
Ja.
Und das ist jetzt hier unsere 14. Episode, glaube ich. Damit sind wir noch eine Episode von Pink Floyds Alben entfernt. Die haben 15 Studioalben. Ja, wir haben dann also in der nächsten Woche auch die 15. Episode erreicht. Und the sky is the limit, sag ich nur.
Ja, absolut. Aber was man vielleicht noch sagen, oder sagen wir so, was wir besser gemacht haben als Pink Floyd in den Anfangsjahren, wir haben direkt von Anfang ein schönes Cover oder ein schönes, wie nennt man das überhaupt bei Podcasts, ne? Also ein schönes Bild.
Ist das Cover, ein Cover,
Art,
ne?
Ja.
Cover Art, ja.
Ja, entworfen. Weil ich muss ja sagen, das Cover des Albums, was wir jetzt gehört haben, das ist nun wirklich nicht verkaufsfördernd, ne? Also da.
Was sieht man auf dem Cover?
Man sieht so ein bisschen wie durch ein Kaleidoskop, ja, so die Bandmitglieder.
This podcast is sponsored by IQBar. I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQBar plant protein bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQBars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQBar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Mit komischen Frisuren, aber gut, das war damals die Zeit, und so Brokatjäckchen in so gedoppelter Form, ja. Also hier, wenn man durch so ein Kaleidoskop guckt, dann verdreht sich das doch alles so ein bisschen. Und so sieht das so ein bisschen auch aus. Ja,
ja, man sieht also quasi im Uhrzeigersinn den Drummer Nick Mason, dann kommt der Bassist Roger Waters, dann kommt Syd Barrett, noch mit lockigem, vollem Haar, und dann der Keyboarder Richard Wright. Und sie sind alle mehr oder weniger dreifach vorhanden.
Ja.
Das soll natürlich auch da diesen ganzen surrealistischen, künstlerischen Touch dann widerspiegeln.
Ja, was ist hässlich.
Naja, man hatte ja nichts 1967,
Sebastian.
Ja, man
hatte noch nicht die technischen Möglichkeiten, ist schon klar.
Ja.
Ja.
Und da bin ich wieder dabei, man muss diese Musik oder man muss sie alles im Prinzip als Kind seiner Zeit sehen und hören. Und das ist uns natürlich nicht möglich. Ja, es sind 50, 55 Jahre vergangen. Wir können ja diese Zeit, die dazwischen ist, diese Entwicklung, nicht nicht hören oder nicht nicht gehört haben.
Ja, das stimmt natürlich. Und sie haben vor 50 Jahren schon besser Musik gemacht, als wir es jemals tun werden. Ja.
Ja.
Also insofern.
Und man muss auch hier wieder sagen, 1967, da waren die Jungs, die waren da alle 20, 21 erst.
Ja, Genau. Und was haben wir gemacht mit 2021? Da haben wir Stuhlfotos gemacht, ne? Und
das klingt jetzt ein bisschen erklärungsbedürftig, Sebastian. Erklärst deswegen unseren Zuhörern.
Ja.
Wir haben natürlich keine Stuhlfotos gemacht.
Wir haben Fotos wir von haben Stühlen Stuhlfotos gemacht. Gemacht. Ja, also
ganz genau.
Von einem Sitzmöbel. Ja.
Wen das interessiert und wer eventuell da Abzüge, man sagte damals Abzüge, wer Abzüge davon haben möchte, schreibt es uns in die Kommentare. Haben wir gar nicht, ne? Niemand kann was in die Kommentare schreiben. Ich sag das immer. Aber es gibt, kann man uns irgendwie kontaktieren?
Ja, weiß ich gar nicht, aber man kann es doch, ich weiß
Möchten
auch nicht.
Möchten wir überhaupt kontaktiert werden?
Ja, warum nicht? Ich keine Ahnung.
Ja, aber nachher schreibt uns Gott und die Welt und die wollen alle Stuhlabzüge haben.
Ja.
Wer soll das bezahlen?
Also, ich sag
Hast du da übrigens da im Hintergrund, ist da so eine Fluchttür geöffnet?
Nein, das ist nur so eine kleine Frischluftzufuhr. Ich habe das Kellerfenster geöffnet.
Ach so.
Weil die Luftfeuchtigkeit hier unten war deutlich zu hoch. Und deswegen habe ich hier mal.
Ja, man muss sagen, es wird jetzt langsam, obwohl der Sommer bislang war kein Sommer. Und wir nehmen ja heute auf am 22.06. Und es ist wirklich sehr schwül. Man ist es nicht mehr gewohnt.
Also bei uns war es heute sehr kühl, muss ich sagen. Es war kühl und wir hatten auch noch klassen Sommerfest auf so einem Bauernhof Open Air und es war windig und kalt.
Gab es auch Pferde?
Es gab auch ein Pferd.
Ja.
Wieso? Was hat das? Ich erinnere
mich wieder an diese Episode von dem Kindergeburtstag in unserem Freundeskreis und das wurde auch in Verbindung mit so einem Bauernhof organisiert und die Kinder durften alle mal auf dem Pferd reiten und das Pferd war nun schon sehr betagt, ja. Und die Leiterin dieser ganzen Route, die dann immer an unterschiedlichen Stellen Pause gemacht hat und den Kindern irgendwelche Sachen erklärt hat, Bäume erklärt hat, Nahrungsmittel erklärt hat, die sagte dann an einer Pause, was das Pferd denn fräße. Und da sagte nun einer unserer ehemaligen gemeinsamen Freunde, ein Gnadenapfel. Und genau das war es, was das Pferd nur noch fraß, damit man sie in etwa einschätzen kann, wie alt es schon war.
Ja, okay.
Es fraß einen Gnadenapfel. Und die Kinder schauten sich um und verstanden es einfach nicht.
Nein, die dachten sich, ach, ist ja schön, dass dieses Pferd einen Apfel frisst. Und es muss ja nicht bei einem Gnadenapfel bleiben, da können ja auch mehrere dann noch folgen. Ja.
Richtig.
Ja, es gab auch ein Pferd da oben, aber es war kalt und heute Nachmittag auch regnerisch. Deswegen weiß ich gar nicht, warum es bei euch da oben so subtropisch sein soll.
Das ist der Klimawandel, Sebastian. Apropos Klimawandel, eine kleine Anekdote, bevor wir rausgehen. Eine kleine Pink Floyd-Anekdote. David Gilmour, der ja Syd Barrett ersetzt hat. Als Gitarrist, maßgeblicher Gitarrist, David Gilmour hat 2019 126 seiner Gitarren versteigert und sammelte über 21,5 Millionen Dollar damit ein, und zwar für die Klimaschutzorganisation Client Earth. Er betonte, dass der Klimawandel die größte Herausforderung für die Menschheit sei. 2019.
Ah, ja, okay. Daran hat
die Menschheit das jetzt verstanden?
Verstanden schon, aber sagen wir so, viele haben es verstanden, aber so wirklich verändert hat, glaube ich, noch niemand seinen Lebensstil. Also insofern lässt man es laufen.
Gerade läuft ja auch die Fußball-Europameisterschaft und da fällt mir in Bezug auf Klimawandel, gestern, glaube ich, war das, oder vorgestern, da mussten einige Fanzonen geschlossen werden. Aufgrund Orkan und Hagel und Starkregen. Und da habe ich im Fernsehen, in den Nachrichten so eine wirklich herzerwärmende und herzerweichende Szene gesehen, wie zwei schottische Fans einen deutschen Rentner, der an einem Rollator ging, mit einem Regenschirm begleitet haben.
Oh.
Also sie schlurften langsam neben ihm her und einer hielt den Schirm über ihn.
Das ist
Völkerverständigung.
Ja. Absolut, ja.
Das ist auch das Einzige, was ich von der EM bislang mitgekriegt habe. Bist du fußballbegeistert, Sebastian?
Ich bin jetzt nicht wirklich fußballbegeistert, das würde ich nicht sagen, aber ich habe schon das ein oder andere gesehen, weil mein Sohn sehr, sehr fußballbegeistert ist. Und ja, da sind wir immer auf dem neuesten Stand und er kann mir auch zu allen Spielern irgendwelche Hintergründe und Anekdoten sagen. Ja, insofern herrscht hier bei uns im Haushalt schon ein gewisses EM-Fieber. Und
unsere Kollegen von vom Podcast Lanz und Precht,
ja,
die hatten ihre letzte Episode mit Sorglosigkeit thematisiert und bezogen das auf die EM. Also im Prinzip, dass bei solchen Sportereignissen die Politik, die Unterschiede, all die Probleme, die spielen keine Rolle mehr. Man hat sich im Arm, man singt, man geht ins Stadion, man freut sich, man ärgert sich aber auch, man ist mit Leidenschaft dabei und ist völlig sorglos. Würdest du das unterschreiben?
Nein, weil ich befinde mich ja hier in der Nähe von Frankfurt und die Stadt Frankfurt macht sich mal wieder Sorgen um das bronzene Schwert der Justitia auf dem Römerberg. Weil dieses Bronzeschwert ist beim letzten Länderspiel, das muss zur WM gewesen sein, also als es hier in Deutschland war, da gab es auch ein Spiel England gegen, ich weiß nicht mehr wen, auf jeden Fall haben da 100.000 Engländer den Römer gestürmt und unter anderem dann auch der Justitia das Schwert gestohlen. Und es ist nie wieder aufgetaucht. Das musste ersetzt werden und ja, da hatte man...
Dass das überhaupt ersetzt werden darf, das ist ja schon ein martialisches Beiwerk. Darf man das überhaupt noch, so ein Schwert und dann auch noch in den Händen einer Frau, was die damit alles machen könnte?
Naja.
Da läuft es mir eiskalt den Rücken runter.
Ja, und vor allen Dingen hat die Frau ja die Augen verbunden. Das kommt ja noch dazu.
Ach, Gottes Willen.
Ja, ich habe aber gelesen, dass genau dieses Bronzeschwert nun schon insgesamt... 9-mal entwendet wurde. Also das ist irgendwie ein begehrtes Souvenir. Und die Stadt Frankfurt ja, hat es jetzt schon 9-mal ersetzen müssen. Ah, das geht ins Geld. Ist halt Bronze.
Wer bezahlt's? Der Steuerzahler.
Natürlich. Natürlich zahlt es wieder der Steuerzahler. Und das Geld fehlt dann wieder an anderen Ecken und Enden.
Pink Floyd braucht es nicht mehr, Sebastian. Die haben ausgesorgt.
Das stimmt. Aber sie hätten vielleicht ein
die
neues,
klauen auch nichts.
Sie hätten ja vielleicht als englische Band ein neues Schwert stiften können. Es gab nämlich Versuche dann der Stadt Frankfurt über irgendwelche Fanvertreter doch noch an dieses Schwert heranzukommen. Da hat man ihnen dann aber wohl zurückgemeldet, liebe Frankfurter, dieses Schwert werdet ihr nie wieder sehen. Ihr habt überhaupt gar keine Chance. Das ist jetzt bei irgendeinem englischen Fan. Und so ein Engländer, der ein Schwert in den Händen hält, das an König Artus und Excalibur erinnert, wird dieses Schwert niemals unter gar keinen Umständen jemals wieder hergeben. Tja, und da musste dann auch die Stadt Frankfurt einsehen, dass es nichts bringt und dann hat man ein neues Schwert dahin gelötet. Da habe ich mich auch gefragt, also sie hält ja, das ist ja eine Bronzestatue, die hält ja dieses Schwert nicht irgendwie lose in den Händen, das ist doch irgendwie befestigt. Kann man das nicht mal festschweißen?
Ich glaube, über diese Thematik, Schwert, König Artus, Justitia, da hätte Syd Barrett noch einen 12. Song für dieses Album schreiben können.
Ja, genau. Ja. Genug Mystik in der Geschichte drin.
Richtig.
Ja.
So, damit hätten wir das Debütalbum von Pink Floyd auch gehört. Fazit, würdest du es nochmal hören?
Nein, und ich bin sehr froh, dass das nicht das erste Album war, dass ich von Pink Floyd gehört habe, weil ich habe große Sorge, dass wenn ich dieses Album zuerst gehört hätte, dass ich mir danach nie wieder ein Pink Floyd Album angehört hätte und insofern bin ich sehr froh, dass ich Pink Floyd schon mit anderen Liedern in Verbindung gebracht habe und dieses Album The Piper at the Gates of Dawn mir dem Pink Floyd Genuss nicht vorenthalten hat, was es vielleicht hätte, wenn ich es als allererstes Album gehört hätte.
Ich frage mich, das ist jetzt das Debütalbum gewesen, aber im Vergleich zu dem, was kommt, stinkt dieses Album noch ab.
Ja.
Und deshalb frage ich mich, das sind also zwei Fragen. Erstens, muss es in die 1001 Alben rein?
Nein.
Wenn man das auch mit der Band, mit der eigenen Band Diskografie vergleicht,
ja,
jetzt nicht mit anderen Bands, muss es dann da rein? Ist es wirklich so revolutionär, so wichtig? Ich kann es jetzt schlecht einschätzen. Es ist 1967 erschienen. Die Songs sind vielleicht schon 66 geschrieben, eingespielt worden. Zu der Zeit war das vielleicht was Neues, neue, wie gesagt, Experimente, neue Sounds. Also eben, es war was Neues. Ne? Und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie viele Bands starten sofort mit dem Debütalbum durch und bei wie vielen dauert es 5, 6, 7 Alben, ehe sie so einen richtigen Knaller raushauen? Was würdest du sagen? Sind eher die ersten 1, 2, 3, wo man sagt, boah, da haben sie noch richtig was und dann baut's ab? Oder denkst du, da gibt es Bands, die haben erst 7, 8, 9 Alben und das 10. Album ist ein Highlight? Ich glaube, das gibt es weniger. Dann schon eher die ersten.
Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen, wenn du dann so Bands hast, die so eine lange Durststrecke erst hinter sich legen mussten, bis sie dann Erfolg hatten. Also viele haben einfach nicht durchgehalten. Vielleicht auch finanziell dann gar nicht, ne? Und wenn du dann auch irgendwann keine Plattenfirma mehr findest, die dir das Album veröffentlicht, was willst du da machen als Band?
Stimmt.
Ja.
Stimmt. Also insofern sind wir beide froh, dass Pink Floyd noch durchgehalten hat, bis Anfang, Mitte der 70er Jahre.
Ja.
Und dass sie da noch schöne Alben uns geschenkt haben. Hast du eigentlich The Dark Side of the Moon mal gehört?
Ja, habe ich mal gehört.
Von vorne bis hinten?
Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Kann sein. Also gut. Jetzt nicht
dann
in den letzten Tagen.
Hast du heute Abend eine Aufgabe?
Ja.
Ach so. Nee, hast du nicht, weil das kommt noch. Deswegen,
ja,
nicht
das
hören.
Kann natürlich sein, dass das
nicht
noch
hören.
Kommt.
Ja. Nein, ja. Wir müssen uns ein bisschen zurückhalten.
Ja.
So, bin schon gespannt auf nächste Woche.
Ja, ich auch. Wir werden direkt gleich mal wieder den Zufallsgenerator befragen, welches Album wir denn nächste Woche hören sollen. In der Hoffnung, auch damit wieder unsere Hirnplastizität zu erweitern. Weil das ist ja das ganze Ziel hier oder das eigentliche Ziel unseres Experiments. Muss man zwischendurch auch mal wieder erklären, ne? Bei so Neueinsteigern, ne? Die vielleicht erst in Folge 10, 11, 12 eingestiegen sind hier in unseren kleinen Kosmos.
Ja. Aus der Tier- und Pflanzenwelt migrierten wir über Sprachgrenzen hinweg in das kulturelle Neuland der Amish People, versanken zwischenzeitlich in surrealen Klängen der 60er Jahre und ruderten im klimawandelnden Sommerwetter mit einem Gnadenapfel in der Hand an netten Schotten, sorglosen Fußballfans und der schwertlosen Justitia vorbei. Wir können nur hoffen, dass unsere Reise per Album durch die Galaxis so abwechslungsreich weitergehen wird.